Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 140. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Moje.
Und der Reich Raninski des Fußball-Podcasts, der Marvin.
Ach Gott, hallo. Eine schlechte Imitation und schon.
Ja, es ist, du wirst hier noch aufs hohe Ross gehoben.
Ja, ich merke schon, lieber René, ich nehme das dankend an.
Ja, auf jeden Fall damit, mehr Treffer versenkt als unsere Eintracht am Wochenende gegen Bremen.
Was für eine Überleitung. Ich werd verrückt.
Alles geht heute wieder. Ja, wir haben 2 Minuten auf Sendung und schon wieder.
Ja, also ich habe mich ja mit Kaffee und Wasser auf dem Kinderfasching betrunken. Das war, glaube ich, die glücklichere Entscheidung, als sich dieses Spiel anzugucken, oder?
Wichtigste Frage, gab es Kuchen?
Ja, aber nicht für mich.
Oh, dann würde ich mir das nochmal überlegen. Ansonsten hast du nichts verpasst.
In was für einer Truppe bin ich denn hier gelandet? Mate, Tee und fleischlose Kost gepaart mit Wasser und Kaffee ohne Kuchen. Was ist denn los mit euch, Männer?
Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte auf jeden Fall auch Kuchen genommen.
lob ich mir doch unsere Zuhörer hier, die von Steaks auf Tellern schreiben.
Ja, also ich habe versucht,
zu wichtigen Dingen
die Zusammenfassung anzugucken. Das ist ja grauslich. Also wie viele Chancen wir da hatten und nichts draus gemacht haben.
Ach, geh mir fort. Ist doch zum Kotzen. Also jetzt mal bei allem Respekt. Ja.
Also ich weiß gar nicht, also so viele Chancen hatten wir ja gar nicht.
Nein, hatten wir nicht. Entschuldige, Marvin. Nee, aber du hast ja vollkommen recht. Wir hatten ja eigentlich nur so 2, 3 ganz gut, na sagen wir mal 3 gute Chancen. Also für mich waren eigentlich 2 nur, die mit dauerhaften Erinnerungen blieben. Das war die Chance von José Lu, die der Torwart noch abgelenkt hat, wo
direkt am Anfang.
Genau, quasi. Wo José Lu sich aber auch den Ball so weit vorgespielt hat und dann.
Ja, vor allen Dingen Weltklasse. Also da kurz genau dazu der Szene. Ja. Erste Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. José Lu schießt aufs Tor, Torwart schafft es gerade noch, mit den Fingern den Ball am Tor vorbeizulenken. Und was gibt's? Abstoß.
Ja, und der Torwart freut sich noch. Der freut sich, der hat sich direkt nach der Parade, als es noch gar nicht klar war, hat er sich einen Ast gefreut. Ne? Und da war ganz glasklar, dass er den Ball berührt hat. Und nein, es gibt Abstoß. Da denke ich mir, meine Güte, wie viele Schiedsrichter brauchen wir denn noch auf dem Platz, damit einer so eine klare Szene für uns entscheidet? Ja, also ich meine natürlich...
Hat nur 5 Minuten gedauert, bis er den nächsten Fehler gemacht hat. Wieder José Lu fast alleine aufs Tor. Innenverteidiger kommt an den Ball noch dran. Wir sind schon im 16er und passt zurück zum Torwart. Torwart hebt den Ball mit den Händen auf und weiter geht's. Ja. Also klares Torwart-Handspiel im 16er. Also eigentlich sogar schon im 5er. Nö, geht weiter. Wirf den Ball ab ins Spiel und weiter geht's. Also so viel schon mal zum Thema Schiedsrichter.
Ja, nee, also das war auch so ein mittelmäßiges Ärgernis, ne? Aber daran kann man nicht alles festhalten, wenn man sieht, wie die Eintracht die Ecken geschossen hat, wäre ihr wahrscheinlich eh nichts draus geworden, ja. Also ich meine, wir können das Spiel chronologisch malen, wir können aber auch die grausamsten Dinge einfach so ansprechen, das mache ich jetzt einfach mal hier. Also ganz ehrlich, wenn wir diese Ecken schießen, ja, also zu 70-80% ist das alles Grützekacke. Wie viele Ecken hatten wir denn? Also ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren wirklich viele, ja.
Also als ich früher noch auf dem Bolzplatz gestanden habe, ne, dann haben wir immer ohne Ecken gespielt und hatten so eine Regel, die hieß 3 Ecken, 1 Elfer. Nach so einem System würde die Eintracht sich auch leichter tun.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, wobei, also zu den Ecken, also da muss ich ja mal so ein bisschen dagegen halten. Ich habe schon gelesen, Marvin und auch Jörg, was ihr da so für eine Meinung habt. Ich fand die Ecken von der Idee her gar nicht so schlecht. Also Jörg hat sich ja auf Twitter massiv darüber beschwert, wie Schwegler den Ball gestreichelt hat, um ihn zur Ecke zu bringen. Du hast halt gegen Bremen extrem große Leute, die hinten mit drin stehen. Auch mit einem Prödel, auch wenn er einen schlechten Tag hatte. Jemand, der kopfballstark ist, der hinten mit, ja, wirklich auch mit Größe überzeugen kann. Mhm. Und da einfach den Ball hoch reinzuspielen, bringt halt nichts. Und was der Schwegler halt echt versucht hat, war einen weichen Ball vorne auf den ersten Pfosten zu spielen, wo ja meistens sogar auch der Meier gestanden hat, dessen Aufgabe es gewesen wäre, den Ball nochmal nach hinten zu verlängern, einfach um die Situation gefährlicher zu machen.
Ja, ja. Das ist ein guter Punkt, da hast du vollkommen recht. Oft genug war es aber so, dass die Ecke auch kurz ausgespielt wurde und dass du gar nicht dazu gekommen bist. Ich glaube, wir hatten wirklich ohne Spaß. Ich glaube, wir hatten 18 Ecken oder so. Es waren 14 Ecken und davon waren halt auch mindestens 4, die kurz gespielt wurden und dann einfach nichts gelandet sind, ja, also wo du überhaupt gar nicht zu einer klaren Möglichkeit gekommen bist. Wenn das mal so war, dann stimmt, es wurde ja auch einmal dann, glaube ich, noch relativ gefährlich, aber für mich ist es halt insgesamt viel zu wenig, weil dieses frühere Konzept, was du mal hattest oder das, was du dir gedacht hast, dass du aus Ecken wirklich mal eine Chance machen kannst, das ist bei der Eintracht momentan irgendwie viel zu wenig.
Guck dir die Aufstiegssaison an.
Ja.
Also da haben wir halt echt damit überzeugt und da war eins unserer größten Potenziale einfach Standardsituation, weil wir die meisten Tore in der gesamten Situation, in der gesamten Saison aus Standards herausgemacht haben. Und es kann dann sein, dass wir nicht in der Lage sind, so Dinge, die man tatsächlich trainieren und üben kann, einfach nicht machen. Ja. Marvin, ich meine, wir waren beide schon öfter mal im Training. Hast du jemals gesehen, dass Standards im Training trainiert wurden?
Nein, wir waren ja wirklich beide schon öfter da. Auch in der letzten Zeit ist mir das nicht untergekommen. Ich habe nicht gesehen, dass die Eintracht sowas wirklich mal probiert hat. Das scheint, wie gesagt, das haben wir damals auch schon mal gesagt, nicht im Konzept verwurzelt zu sein von Fee. Und das zeigt sich in dem Spielsystem dann halt auch. Also ich meine, ich fand die Idee, wie du es gesagt hast, von Schwegler angedacht, okay, Ausführung mäßig, aber im Endeffekt kam wieder nichts Zählbares bei rum. Und ich meine, es ist doch klar. Ich meine, gehen wir mal ein bisschen chronologisch. In der 34. Minute sieht der Felix Groß, der Linksverteidiger gespielt hat, was ja auch für ihn eigentlich keine gewöhnliche Position ist, sieht er gelb-rot. Ja? Und dann denkst du dir, okay, jetzt hast du ein paar mehr Möglichkeiten. Na gut, was macht Bremen? Bremen macht das einzig Gescheite, die auch schon vor der 34. Minute schwach gespielt haben und kaum Offensivakzente gesetzt haben. Sie nehmen Pedersen, den einzigen Stürmer, raus. Dafür kommt Garcia, nomineller Linksverteidiger, kommt rein und besetzt die Position von Groß 1:1. So, wenn du das nicht mitbekommst, ich habe heute mit dem Roberto gesprochen, der hat gesagt, der hat das Spiel gesehen, hat es nicht mitbekommen, hat zwischenzeitlich mal weggeschaltet oder was auch immer da war und hat es auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass die gelb-rote Karte passiert ist. Fakt ist, dass du das im Spielverlauf auch nicht mehr gesehen hast, denn die Eintracht hat nicht so gespielt, als wäre sie ein Mann mehr. So kam es
nicht sofort. Also das Ding ist halt auch, die haben sich halt tatsächlich mit zwei Viererketten hinten reingestellt.
Ja, ja.
Und haben halt vorne einfach nichts mehr gemacht. Die haben das komplette Offensivspiel einfach aufgegeben und haben sich aufs Verteidigen berufen. So, und wenn du dann halt offensiv, wie die Eintracht das nun mal so tut, keine Ideen hast und immer wieder den gleichen Spielzug machst. Also selbst wenn wir über außen gekommen sind, sind wir ja ganz selten mal bis zur Grundlinie hinten durchgelaufen. Wir sind ganz selten einfach mal in den 16er reingegangen. Wir haben ganz selten auch mal aus der zweiten Reihe versucht, einfach mal draufzuhalten. Und das sind einfach Sachen, die wir nicht gemacht haben. Ne? Wir haben dann irgendwie so aus dem Halbfeld raus eine mittelprächtige Flanke geschossen, die dann meistens an irgendeinem langen Bremer Spieler hängen geblieben ist. Und weiter geht's. Also das waren einfach auch die falschen Mittel, die wir da gemacht haben. Und ansonsten, also ich meine, wir können ja auch noch mal kurz über die Aufstellung reden. Ich habe gedacht, mich hält nichts mehr auf dem Stuhl. Also was war denn das? Wer stellt denn bitteschön den Marco Russ links offensiv aus? Was zur Hölle ist denn das?
Das ist eine gute Frage.
Also, das ist echt eine gute Frage. Also, das kann ich mir auch nicht so wirklich erklären. Also, ja, und noch weiter da vorne war ja eigentlich dann der Flum, ne? Flum war ja dann eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, wenn du es dann so siehst.
Ja.
Nee, also ein Flum habe ich eigentlich auch teilweise weiter hinten gesehen.
Ja, die haben sich dann im Spielsystem dann wahrscheinlich abgewechselt, ja, aber ne, wäre dann Flum noch weiter vorne gewesen. Nein, wir können es trainieren, wenn wir wollen. Das war schon merkwürdig, es war schon ein merkwürdiges System. Also das habe ich auch nicht so wirklich, habe ich aber auch wirklich nicht verstanden. Und ehrlich gesagt verstehe ich mittlerweile vieles nicht so, ja. Ich meine, es ist ja okay, Russ hat seine Position fest in dieser Mannschaft. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da gibt es kein Vertun.
Aber wir haben ja dann auch gewechselt. Ja. Und schwuppdiwupp spielt Russ auf einer Position, wo er Sinn macht.
Ja, ja, klar, logisch. Ja gut, als
ich meine, Matlung ist kein schlechter Innenverteidiger, aber wenn wir doch Russ gesetzt in der Mannschaft sehen wollen, was ja völlig okay ist, dann doch bitte auf der 4. Meinetwegen auch gerne noch auf der 6. Aber dann langt's auch mal schon an Experimenten.
Ja, wir weil ich meine, Offensivakzente setzt er halt eh nicht. Ne?
Ja, vor allen Dingen ist er auch langsam wie die Sau. ist ja nicht schlimm. Kann er ja sein. Ich will ja auch gar nicht mehr an ihm rumkritisieren. Bin ja mittlerweile froh, dass er wieder da ist. Alles gut und schön. Aber doch bitte nicht als Kreativspieler auf links außen. Ja. Was hat denn ein Schröck getan, dass der nicht zum Einsatz kommt?
Ja, ganz ehrlich, ich meine, wir springen jetzt natürlich ganz schön mit den Themen, aber genau das ist nämlich auch der Punkt, wenn ich dann sehe, dass ein Inui reinkommt. Okay, natürlich ist es so, würde ich fast nochmal den Punkt aufgreifen, den du vorher gesagt hast, ein Spielsystem. Die Eintracht hat die ganze Zeit ein System versucht, irgendwie durchzudrücken und da zum Torerfolg zu kommen. Das ist ihr nicht gelungen. Das ist auf keinster Weise gelungen. Das war uninspiriert und das war schlecht. Die Idee, mit Inui dann reinzugehen, Inui kam, glaube ich, in der 60. Minute.
Relativ 60. schnell nach der Halbzeit, ne?
Also direkt in der Halbzeit kam ja Aigner.
Was aber auch sehr gut war. Also,
ja, das hat
war schon mal top.
Ja, weil das war eigentlich eine offensive Ausrichtung. Mattelung hat keineswegs schlecht gespielt. Er hat seine Sache komplett ordentlich gemacht, genauso wie der gesamte Defensivverbund der Eintracht, die auch wirklich wenig zu tun bekommen haben. Und dann kam Aigner rein, hat versucht, ein bisschen Emotionen ins Spiel zu bringen, ein paar Akzente zu setzen. Ist ihm auch nicht so wirklich gelungen. In der 64. kam dann Inui rein für Flum. Ich muss sagen, hat halt leider gar nicht funktioniert. Ich finde die Idee okay, dass du sagst, Inui, der kann vielleicht noch mal was reißen. Der hat vielleicht noch mal ein paar andere Ideen, weil das System von der Eintracht war unfassbar festgefahren und so ideenlos. Also diese Offensivaktionen, die waren so erbärmlich, die waren wirklich schlagend erbärmlich. Es war ganz klar, dass da heute kein Tor mehr für die Eintracht passiert. Und, ja. Und das 60 Minuten gegen 10 Männer aus Bremen zu spielen. Natürlich, das ist scheiße, die stellen sich alle defensiv hinten rein, wie die Alex richtig schön gesagt hat. Das sind zwei Viererketten, alles gut und schön. Aber Fakt ist, dass die auch, das kostet trotzdem, das müsste die normalerweise auch ganz schön Kraft kosten. Und irgendwann müsstest du die eigentlich weich kochen können. Das hat die Eintracht aber nicht geschafft, weil es vom System her einfach nicht gelangt hat, die irgendwie auch mal fertig zu spielen. Ich meine, das war ja auch, ganz ehrlich, das war ja auch für die Bremer gar nicht so schwer, die Offensivbemühungen der Eintracht irgendwie abzuwehren. Da war ja kaum Gefahr da. Die Chancen, Erspielung, gibt es wohl überhaupt? Naja, auf jeden Fall, die Kreation von Chancen, die ist vollkommen fehlgelaufen.
Ja, da hast du absolut recht. Also du hast halt manchmal gesehen, wenn sie mal von diesem Standard weggegangen sind, wirklich mal versucht haben, zur Grundlinie zu gehen. Das ist über rechts Jung ein paar Mal geglückt. Wenn er in 16er reingekommen ist und dann einen flachen Pass reingespielt hat, dann wurde es auch direkt gefährlich. Da hätten wir einfach ein paar mehr Sachen machen müssen. Das hat auf rechts mit Aigner und Jung, hat mir das echt gut gefallen. Und ich habe keine Ahnung, wie es passieren konnte, dass ein Aigner immer noch seinen Stammplatz verloren hat. Raff ich nicht.
Nee, natürlich auch nicht.
Die Szene, die sich dann auf links abgespielt hat, die war ja echt schon, also das war mein Highlight des Tages, wenn man mal so ein bisschen beobachtet hat, was an der Seitenlinie passiert ist, nachdem Inui reingekommen ist. Der Fee war ja echt kurz vorm Platzen. Zum einen hat Inui, ich glaube, 3 Minuten gebraucht, um zu kapieren, dass tatsächlich er von der Warmmachposition runterkommen soll und rübergehen soll, um sich sein Trikot anzuziehen. Dann ist er dann endlich reingekommen und hat sich aber sofort in die Mitte orientiert. Also ich habe keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Nur Otschipka stand halt schon wieder auf links alleine. Ja. Und anstatt links an der Außenlinie entlang zu laufen oder vielleicht auch mal hintenrum, um Otschipka ihn zu hinterlaufen, um sich dann weiter vorne wieder anzubieten, ist er ständig irgendwie in die Mitte gezogen. Fehn nebenan an der Linie gestanden und hat ihm halt so angedeutet, mit den Händen gestikuliert, er soll mal näher auf ihn zukommen. Und da winkt der Inui ab, so auf die Art, nee, lass mal bleiben, ich bleib hier, und zeigt noch auf die Mitte und geht wieder. Fehn schon wie so ein kleines HB-Männchen hinten rumgesprungen, probiert das Ganze kurz später nochmal. Zeigt wieder mit den Händen, also zeigt so hier, komm hier hin, Richtung Linie, orientier dich da. Und Inui hebt beide Arme hoch und winkt ab und geht zurück. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir Inui auf dem Platz gesehen haben.
Ganz ehrlich.
Also da gab es 4, 5 Szenen dieser Art, wo der Fee sich irgendwann rumgedreht hat. Der hat gegen die Trainerbank getreten, hat sich nochmal zu kurz zum Feld gedreht, hat auf den Inui geguckt, hat in seine Richtung nochmal so abgewunken, dreht sich rum, meckert mit Gott weiß wem, wer da auf der Bank sitzt, und setzt sich hin und schüttelt nur noch mit dem Kopf. Also ich habe den locker 5 bis 10 Minuten einfach nur beobachtet und mir dieses Schauspiel nebenan geguckt und gar nicht wirklich was vom Spiel mitbekommen. Es war echt schon Slapstick, was da passiert ist.
Das war auch ein ehrlich gesagt ziemlich grausames Spiel von Inui. Der ist reingekommen und hatte überhaupt keinerlei Bindung zum Spiel. Und das, was du da gerade erzählt hast, demonstriert eigentlich, zeigt genau das, wie, ich habe jetzt nicht darauf geguckt, aber das war mein Eindruck von dem Spiel, dass da überhaupt, also das war einer der absolut fürchterlichsten Auftritte, die ich von Inui in letzter Zeit gesehen habe. Und also
nachdem was ich da ja, allein nur an Gesten an der Seitenlinie gesehen habe, würde ich heute einfach Geld drauf wetten, dass wir tatsächlich Inui zum letzten Mal auf dem Platz gesehen haben, es sei denn, 27 andere Leute sind verletzt.
Ja, da frage ich mich nur, warum ist Fee, wenn er mit der Spielweise von Inui nicht zufrieden war, warum hat er nicht den ganz harten Move gemacht und hat gesagt, weißt du was, die stelle ich gerade wieder raus und bringe dafür Schreck oder Banetta, weil ganz ehrlich, mich wundert es in der Tat, dass ein Banetta, der zuletzt, wenn er eingewechselt wurde, gar nicht so schlecht gespielt hat oder ein Schröck, der wenigstens...
Der vor allen Dingen auf Standards treten kann.
Ja, genau, dass die beiden in so einem Spiel nicht gefragt sind, das kann ich für meine Person einfach nicht nachvollziehen. Ich kann den ursprünglichen Gedankengang kann ich nachvollziehen, dass du sagst, Inui ist ein kreativer Spieler, der hat vielleicht nochmal den guten Moment, wo er einen guten Pass spielen kann. Das hat er nicht gebracht. Ich bin einfach ehrlich gesagt konsterniert, aufgrund dieser wirklich unfassbar schlechten Leistung. Ja, also, aber ich meine natürlich, ja, Inui war schlecht, die anderen waren ja aber auch nicht besser. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, die anderen haben es auch nicht zum Teil über 90 Minuten nicht geschafft, das Tor zu erzielen. Und es ist ganz ehrlich, du hast auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und das ist das, was mich am meisten aufregt. Du hast gegen 10 Bremer nicht hinbekommen, einfach ein verdammtes Tor zu schießen. Du kriegst es nie wieder so einfach hin, gegen Bremen 3 Punkte einzufahren. Weißt du, die verlieren einen Mann. Natürlich sind die jetzt nicht großartig geschwächt dadurch, wenn sie defensiv dann wieder Position für Position einwechseln. Aber da ging doch nichts. Das war auch schon vor der gelb-roten Karte war das eine Mannschaft, die einem Opferlamm gleichkam. Ja, das war, also mit welchem Kader die ja auch auflaufen, ja, die haben so schlecht gespielt, wie sie aufgestellt waren. Da braucht keine Mannschaft der Welt eigentlich normalerweise Angst haben und die Eintracht hatte jetzt auch keine Angst gehabt, aber die war ideenlos, das war uninspiriert, das war ein komplett uninspirierter Angriff der Frankfurter, also die nicht gewusst hat, wie ich an dieses Spiel überhaupt heranzugehen habe. Die haben ja noch nicht mal versucht, schnell zu spielen, um sich dadurch Räume zu erkämpfen. Die haben nicht schnell gespielt, um die Bremer Spieler vielleicht näher rankommen zu lassen. Die Bremer in der Defensive wussten 1A, dass sie den Frankfurtern einfach ein bisschen auf den Füßen stehen mussten und das hat vollkommen gelangt, weil die Flankenhäufigkeit war auch relativ gering bei der Eintracht, zumindest in der zweiten Halbzeit.
Ja, also es sind genau die gleichen Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Also Schröck hat bis jetzt immer eine gute Figur gemacht, wenn er reingekommen ist. Also der hat mir immer gut gefallen. Das ist ein wuseliger Kämpfertyp. Ich mag den vom Spielertyp her und wie er spielt, mag ich den total. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Spieler, der sich echt für die Mannschaft auch aufopfert, der auch Moral beweist, also für mich ist das einfach ein Top-Kandidat. Es ist jetzt vielleicht keiner, der dauerhaft in der ersten Elf spielt, der an eine Qualität ranragt, die keine Ahnung, ein Schwegler auf dem Platz hat. Wobei das sowieso in der Mannschaft keiner tut, aber davon mal ganz abgesehen. Also auf jeden Fall, wenn es darum geht, irgendwie mal eine andere Idee ins Spiel zu bringen, ist Schröck momentan einfach mein erster Kandidat, den ich eingewechselt sehen will. Aber das scheint ein Fee überhaupt nicht so zu sehen.
Zumal er ja auf der Position, auf der er spielt, auch eigentlich einwandfrei mit den Alternativen, die wir da sonst haben, konkurrieren kann. Also
der ist vor allen Dingen total variabel. Guck mal, den kannst du als Ersatz, den kannst du auf der rechten Seite sowohl offensiv als auch defensiv bringen und den kannst du meiner Meinung nach auch auf links bringen. Den würde ich jetzt nicht als linken Verteidiger bringen, nur in der allergrößten Not, aber links offensiv, mein Gott, immer noch besser wie ein Russ, der auch überhaupt keinen linken Fuß hat.
Ja. Und das Ganze, die Sache ist ja auch die, über welche Qualität reden wir hier? Wenn du das gesehen hast, was die Mannschaft teilweise auf den Platz gebracht hat am Sonntag, da brauchst du nicht von einer großen Qualität reden. Das ist das Einzige, da wäre es schon ein Zusatz, über Schrecks Schnelligkeit zu sprechen, weil die hat er ohne Frage. Und allein diese Schnelligkeit hätte diesem Spiel schon geholfen. Da braucht er noch nicht mal der Weltenkünstler sein, der normalerweise hier immer an der Zeil rumläuft und versucht, 10.000 Mal einen Ball hochzuhalten und dann gleichzeitig noch einen Hut rumgibt, damit er sich gleich mal beim Pizza Hut was kaufen kann. Weißt du? Nein, das ist doch scheißegal. Man muss einfach sich nur auf die Grundfesten seiner Stärke besinnen, und das ist die Schnelligkeit, und das allein hätte dem Spiel schon gut getan. Das hätte vielleicht ein paar andere auch noch mitgezogen, um hier schnell zu agieren, weil du kriegst es halt nicht hin, wenn du den Ball dir uninspiriert hin und her spielst. Weißt du, mir geht's halt darum, dass wir im Endeffekt auch viel zu wenig Chancen kreiert haben. Natürlich hatten wir, was weiß ich, wie viele Torchancen wir theoretischerweise hatten, aber von diesen Möglichkeiten, ja, wir haben 21 Torschüsse gehabt, okay, aber diese Torschüsse, da waren viel zu wenig absolut Zwingendes dabei. Und so wird es halt nichts, ja. Und ich kann nicht verstehen, und das muss ich sagen, das muss man fair auch irgendwo angreifen, dass Inouye, okay, kannst du bringen. Ich fand die grundsätzliche Idee okay, aber wenn ich merke nach 10 Minuten, es geht nicht, ich kann noch einmal wechseln, dann bin ich halt so krass und Inouye gleich wieder raus. Ja. Wenn er es, ja, und warum versteht er es denn nicht? Ist es denn Sturheit oder ist es dann auch wieder die sprachliche Komponente, die wir schon mal angesprochen haben, die sich ja mittlerweile immer eklatanter zeigt? Da muss man drüber nachdenken. Inouye, spätestens nach dem Spieltag würde ich wirklich sagen, am Ende der Saison, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn noch für Geld zu verkaufen, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. Denn so kann er der Mannschaft nicht weiterhelfen. Das ist eigentlich in der gesamten Spielzeit jetzt schon der Fall. Er kann sich auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, die er in der Spielzeit zuvor gesammelt hat. Da muss jetzt mal Gedanken, müssen sich jetzt mal gemacht werden. Aber wie gesagt, dann wenn ich sehe, Inouye funktioniert nicht, 10 Minuten später einfach raus, weil du musst dieses Spiel gewinnen. Das ist kein Gegner, der normalerweise höher steht. Das ist ein ganz ehrlich, Werder Bremen ist momentan eine richtig beschissene Scheißmannschaft. Ja, da geht eigentlich momentan gar nichts zusammen. Die können froh sein, dass die innerhalb dieses Bremer Zirkels keinen großartigen Unruhemacher haben. Dass die Presse ruhig behält, dass jeder genau weiß, das ist am besten, wir halten jetzt alle die Klappe und schaffen gerade so den Nichtabstieg. Weil zu mehr wird es mit dieser Qualität auf keinen Fall reichen. Und da bringt es auch nichts, dass sie den Obraniak geholt haben oder so. Das ist alles viel zu wenig. Ja, aber dass wir das nicht schaffen, zu Hause gegen Bremen einen Dreier einzufahren, leichter wird es definitiv nicht mehr. Nee. Und das ist sehr schade, denn es ist so, dass wir immer noch im unteren Tabellenmittelfeld gefangen sind und uns selber wieder in große Probleme bringen können, wenn irgendwas nicht so läuft, weiterhin nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen.
Genau, vor allen Dingen die nächsten Kaliber, die kommen, die werden halt auch, also das wird halt was ganz anderes wie gegen Bremen sein. So, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, da gibt es ein paar Fragen, die sich ein Armin Fee jetzt auch mal gefallen lassen muss. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht klar, Joselu hat ein wichtiges Tor gegen Porto gemacht und das auch relativ spät aus dem Nichts heraus. Aber der Junge hat kein einziges Mal auch nur den Versuch gewagt, aus der zweiten Reihe zu schießen. Und das war das, was ihn eigentlich auszeichnet. Der hat einen harten Bums und das sowohl mit links als auch mit rechts. Aber der hat einfach, ja, ist nicht ein einziges Mal probiert. Und dann wäre auch ein Wechsel, der auf der Hand liegt, zu sagen, okay, dann probieren wir mal, was ein Cutlets kann. Und das war jetzt kein Spiel, wo du irgendwie körperliche Robustheit an den Tag legen musstest, sondern da musstest du einfach nur mal gucken, dass du durchkommst. So, dann fallen extrem viele Standardsituationen für die Eintracht rein. Und wir haben draußen jemanden sitzen mit Barnetta, der Standards treten kann. Nein, der bleibt auch draußen. Stattdessen habe ich die wahnwitzigste Aufstellung des Jahrhunderts vor mir. Und das raff ich einfach nicht. Und wie gesagt, punktum, wir haben nicht schlecht gespielt. Wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber ganz ehrlich, viel Ballbesitz haben die Bayern unter Van Gaal auch gehabt und das schießt nun mal keine Tore. Und so ein Spiel muss gewonnen werden und ich sag dir, wenn wir das 1-0 irgendwann gemacht hätten, dann wäre das Spiel tatsächlich 4-5-0 ausgegangen. Das wäre einfach der Dosenöffner gewesen, um das Spiel zu knacken. Und da muss einfach mehr dran gesetzt werden, um das Tor zu erzielen, auch mit Impulsen von außen. Und da kann mein Impuls nicht einzig und allein darauf beruhen, dass ich irgendwie einen Aigner und einen Inouye reinbringe, wenn ich sehe, dass selbst das nichts bringt.
Richtig. Ja. Die Idee von dir, einfach Joselu vielleicht mal auszuwechseln, dafür einen Cutlet zu bringen, das sind Optionen, die du wirklich wenigstens auch noch auf der Bank hast. Warum nutzt du sie nicht? Ja, das ist einfach eine grundsätzliche Frage. Cutlet ist dann auch ein Spieler, der sich vielleicht mal durchwuselt und einfach Strafraumszenen ins Spiel bringt. Weil das ist ja auch schon was dich vielleicht, egal wie, zu einem Torgewinn bringen kann. Es kann doch sein, ja, weißt du, wer weiß, Brödel hat schon das ein oder andere Mal, genauso auch in Injowski, unglücklich im eigenen 16er agiert. Wer weiß, dann kannst du wenigstens mal zu einem Elfmeter kommen. Also du musst doch mit solchen Dingen einfach hantieren. Und Cutlets ist ein Spieler, der ist halt auch nicht so robust. Das kann sein, dass er dann vielleicht mal fällt. Also du musst einfach versuchen, Strafraumszenen zu kreieren. Und das war das Problem. Wir sind ja kaum wirklich in den Strafraum gekommen. Wir sind immer davor rumgetänzelt, dann haben wir mal was versucht. Aber alles halbherzig. Und da muss auch mal ein bisschen mehr geistige Kreativität dran gesetzt werden, das Spiel nicht komplett in seiner Statik fallen zu lassen. Und das ist halt das, was ich nicht verstehen kann. Das ist zu uninspiriert, ja. Und ich lasse es auch da nicht echt nicht gelten, dass ich sage, ja, okay, du hattest davor gegen Porto ein schweres Spiel. Natürlich, das sind halt alles Partien, das ist schwierig, ja. Donnerstag und dann Sonntag, da ist kaum Zeit dabei, du musst nochmal wieder nach Hause reisen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber trotzdem, gegen so einen schwachen Gegner ist die Möglichkeit einfach da. Und ich finde es fast beschämt, dass wir sie nicht genutzt haben. Und ich lasse dann auch nicht gelten von solche Kommentare von wegen, ja, oh, letzte Saison oder in der Hinrunde hätten wir das Spiel noch verloren. Ach, weißt du was? Bullshit. Weißt du, was soll denn der Quatsch? Soll ich mich mit jeder Scheiße, die ich höre, mit jedem Scheißergebnis soll ich mich da retten? Ach, naja, es hätte noch schlimmer laufen können. Ja, weißt du, also das kann doch nicht der Anspruch sein. Der Anspruch der Eintracht kann doch mal sein, dass wir so ein Spiel gegen Bremen, die unglaublich ersatzgeschwächt sind, die momentan noch keine Geschlossenheit gefunden haben, die noch kein stringentes System gefunden haben unter Dutt, der natürlich auch unglaublich viel momentan zu bewerkstelligen hat. Da fallen immer wieder die Innenverteidiger, da fällt die gesamte Verteidigung immer wieder aus. Das ist schwierig, dass wir das nicht nutzen können. Ja, da will ich auch nicht hören, ja, früher hätten wir das Spiel verloren. Aber 0-0 ist scheiße und es bringt uns nicht weiter. Das bringt uns wirklich nicht weiter, weil es wird nicht einfacher. Nächste Woche, wenn wir auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, dann kommt Stuttgart und die haben jetzt 7 Spiele in Folge verloren. Aber ob sie das 8. Spiel in Folge verlieren, darüber reden wir gleich noch drüber. Aber das ist auf jeden Fall ein schwierigerer Gegner.
Also vor 20 Jahren hat ein Trainer schon zu relativ cleveres Zitat gesagt, was auf das Spiel einfach auf alle Spieler auf dem Platz passt wie die Faust aufs Auge. Was erlauben Spieler, habe gespielt wie Flasche leer.
Ja, ja, genau so ist es. Aber ich,
so ist es halt.
Ja, es ist genau so.
Und wenn du aber mit 11 Schwunds auf dem Platz bist, dann geht halt nichts.
So sieht's aus. Aber ich will noch mal einen kurz hervorheben, weil ist ja schon wieder eine sehr negative Diskussion hier. Aber ich will noch mal sagen, der Zambrano. Also das ist für mich momentan der Spieler der Stunde. Es gibt nicht wirklich viele Spieler, die ich positiv hervorheben muss, aber das ist genau der eine. Also der hat auch den einen oder anderen Bremer an diesem Sonntag wieder weich gekocht, ja, und auch verladen und so weiter. Da sind so Dinger dabei, weißt du, wenn das Highlight des Spiels im eigenen 16er passiert, dann weißt du schon, dass das Spiel nicht wirklich gut war. Aber Zambrano hat eine ultra souveräne Partie gemacht und da muss ich mal sagen, da ziehe ich meinen Hut vor, ist einer der wenigen Highlights momentan.
Ja, vor allen Dingen, wann hast du das schon mal erlebt, dass einer unserer Innenverteidiger Szenenapplaus bekommt?
Ja.
Was war das noch für eine Situation? Irgendwie muss in der ersten Halbzeit gewesen sein.
Ja, der Roberto hat mir das heute gut erklärt. Ich hatte kurz
mit ihm. Muss irgendwo auf der rechten Seite gewesen sein. Ich weiß nur noch, dass auf einmal ein Raunen durchs Stadion ging. Ich musste auch lachen und auf einmal alles geklatscht hatte.
Genau, es war so eine Antizipationssache. Und zwar hat er den Ball gehabt und dann der gegnerische Spieler wusste, oder hat vermeintlich gewusst, was der Zambrano als nächstes macht. Und deswegen hat der Zambrano dann eine andere Sache gemacht. Das hat sich der Spieler aber auch gedacht und hat dann nochmal eine andere Szene gemacht. Ich kann es nicht genau in Worte fassen, aber es war halt so zweimal, zwei Stufen weiter gedacht, ne? Und dann den Bremer aussteigen lassen. Es war halt einfach eine coole Situation, ja. Also einfach ultra elegant gelöst, ja.
Und ja, das muss ich sagen. Teilweise so Sachen. Dinge. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat er irgendwie einen Ball gestoppt, hat den Ball liegen lassen, ist einen Schritt weiter gelaufen, damit sein Gegenspieler mit in die Richtung läuft und geht dann wieder zurück zum Ball und spielt nach vorne geradeaus weiter. Also es sind halt einfach so Sachen dabei. Ey, das macht halt einfach Spaß zuzugucken. Aber sobald der Ball hinten rausgeht, ist das Ding durch.
Schade. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, schade nur, dass solche Szenen, die ganz klar Selbstvertrauen gewinnen, sind. Ne? Das sind so Dinge, da gewinnst du Unmengen an Selbstvertrauen. Da merkst du, hier, du kannst das mit dem Gegner heute mal machen. Dass das sich das halt nicht auf die anderen Spieler überträgt. Ja. Ne? Finde ich ein bisschen schade. Alex, ich hab dich unterbrochen.
Ich wollte eigentlich auch nur dich nochmal bestätigen und sagen, dass Zambrano momentan zu meinen ganz großen Highlights in der das viele andere Clubs einfach momentan übersehen und nicht drauf aufmerksam werden. Aber das zweite Highlight ist für mich einfach auch ein bisschen Schwegler. Also
ja,
der definitiv. Spielt einfach seit zwei Wochen jetzt angeschlagen, beziehungsweise seit zwei Spielen mit einem irgendwie Knorpelschaden in den Rippen. Also es muss garantiert höllisch wehtun. Vor allen Dingen wurde er ja auch schön gefault von diesem einen Bremer Arsch.
Das war eine krasse Situation
eigentlich. Der schön den Ellenbogen in die Rippen gehauen hat und ich wette mit dir, der wusste, also jeder weiß, dass der Schwegler ein Rippenproblem hat. Das ist im
Moment berechenbar. Das ist pure Absicht. So.
Das genau. ist pure Absicht. Und da brauche ich nicht von unfairen Spielern wie Zambrano reden. Ja, dann muss ich mir auch nochmal die anderen Mannschaften angucken. Und das war eine offensichtliche Szene. Die hätte nicht deutlicher sein können. Das war Berechnung. Und das war ganz klar. Der Spieler ist wichtig für die Eintracht. Den kann ich aber damit schwächen. Also mache ich es. Genau so war es. Und, aber ich bin froh, dass er dann weitergespielt hat. Alex, vollkommen richtig. Schwegler, auch so ein Mann der Stunde mit Schmerzen. Das ist auch ein Teamspieler, das merkst du. Und der hat immer noch diese Qualität, dass er das momentan überhaupt auf den Platz bringen kann, trotz der ganzen Szene, muss ich sagen. Daumen hoch.
Ja, da gehört schon viel dazu, sich da so durchzukämpfen.
Genau, und es ist ja nicht nur der Kampfeswillen. Weißt du, es kommt ja auch was bei rum. Und ich finde einfach, dass Schwegler der wichtigste Spieler für unser Spiel ist. Also der ist einfach durch nichts und gar nichts zu ersetzen. Und da kann mir jetzt jemand erzählen, mit Meier schießt Tore, bla bla bla, drauf geschissen. Wenn Meier nicht dabei ist, merkst du das nicht. Zumindest im Moment nicht. Bei einem Schwegler merkst du es einfach sofort. Und das ist für mich einfach ja, der wichtigste Spieler der Mannschaft. Und Zambrano ist für mich momentan der Beste der Mannschaft.
Ja. Zustimmung.
Absolute Zustimmung, ja.
Ja.
Na, so ein bisschen Beiwerk drumherum und schwuppdiwupps sind wir fertig.
Ja, und ja, jetzt können wir uns ja wieder trotzdem, trotz aller Negativität, ein paar positiven Dingen widmen.
Europapokal! Europapokal!
Jawohl, da ist die absolute Motivation wieder da.
Sofort die Laune steigt aber gleich schon wieder.
Jetzt geht alles. Nein, Spaß. Ja, also Donnerstag. Die Eintracht hat sich letzten vergangenen Donnerstag ja eine wunderbare Ausgangsposition geschafft. Ich meine, das muss man mal sagen. 2-2, ja, wie es jetzt passiert ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Da war auch, jetzt habe ich so viele Fäkalwörter vorhin gesagt, jetzt muss ich mich einigermaßen zügeln. Mein Fäkalwort, Fäkalwortometer ist schon ganz weit ausgeschwenkt, ja. Die Eintracht hat sich mit einem 2-2 eine wunderbare Ausgangsposition geschaffen. Jetzt geht es diesen Donnerstag um den Einzug in die nächste Runde.
Und es ist möglich.
Das ist mehr als möglich.
Wer hätte denn das? Also klar, mit meiner Eintracht-Brille auf und so habe ich immer gedacht, dass es möglich ist. Aber es ist halt tatsächlich echt greifbar möglich, zwei Auswärtstore zu schießen gegen den FC Porto, der eigentlich in der Euroleague gar nichts verloren hat, der seit Jahren Champions League spielt, der unter Meisterschaft und Viertelfinale Champions League einfach unzufrieden ist, da zwei Dinger reinzumachen, wie auch immer sie entstanden sind. Also ich meine, das Tor vom Rossellou war halt echt schön und das andere, das haben wir vielleicht ein bisschen reingebetet und der liebe Gott war vielleicht auch gerade in Porto in Urlaub. Also auch egal, aber wir hatten zwei Dinger drin, mit einem Unentschieden aus Porto nach Hause zu fahren. Das war wie ein gefühlter Sieg. Zumal ich halt auch
nicht. Nachdem du 2-0 zurückliegst, wenn du dann noch das Unentschieden schaffst, gegen eben eine solche Mannschaft wie Porto, das ist mehr als nur ein Sieg.
Ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch gegen Bayern und gegen Dortmund 2-0 zurückgelegen und da musste ich auch ein bisschen dran denken. Und da habe ich mir gedacht, oh nein, schon wieder so ein fucking 0-4, 0-5, bitte nicht. Und auf einmal steht es einfach 2-2.
Ja, das war schon klasse. Also ich meine, das 1-2, das muss man ja sagen, das sind so Dinge, das musst du auch mal probieren. Und er hat es probiert, Rossellou hat in diesem Moment dann wirklich alles richtig gemacht. Wie das 2-2 gefallen ist, da muss ich dann auch sagen, ja, das, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch dann nach dem einen oder anderen Mistbildchen so rüber, aber irgendwie war es einfach so, dass wie soll ich sagen? Ich glaube, da habe ich nur Apfelwein getrunken. Aber egal. Dass die Emotionalität, die du gespürt hast in dem Spiel, weil du wirklich nur die Eintracht-Fans gehört hast, weil du wirklich gemerkt hast, dass diese ganze Stimmung nur durch die Eintracht-Fans kommt, dass auch die positive Stimmung einfach da war, trotz des Rückstandes. Also du hast, da war ja auch kein Raunen im Stadion und so weiter. Das war grundsätzlich einfach positiv, dass das wie ähnlich wie gegen Wolfsburg im vergangenen Saison am 34. Spieltag, das war einfach, das 2:2 ist einfach durch pure Emotionen gefallen. Ja? Und dann war halt alles möglich. Ich meine, mit dem 2:2 geht alles. Ich glaube, Porto hat zwar danach noch ein, zwei ganz gute Chancen gehabt, die sie nicht verwandelt haben, aber selbst ein 3:2 wäre jetzt nicht ganz so grausam gewesen. Aber dieses Unentschieden, dass wir auswärts 2 Tore geschossen haben, eröffnet einem bei realistischer Betrachtung schon jegliche Möglichkeiten.
Ja.
Ja.
Ja, also ich sag mal, das 2:2, ist eigentlich so auch ein bisschen, also ich will nicht sagen vorhersehbar gewesen, aber da siehst du halt auch, wie der Russ reingegangen ist. Das war einfach purer Wille, auch wie der danach rausgestürmt ist und sich gefreut hat. Also da genau. Hast du halt echt gemerkt, von Eintracht-Seite der absolute Wille und genau. Dass der Torwart von Porto die absolute Schwachstelle in der Mannschaft ist, war ja vorher auch klar. Und das hat sich bei dem 2:2 halt auch wieder gezeigt. Ein anderer Torwart hätte sich da vielleicht nicht so dusselig angestellt.
Nee, deswegen, ich meine, die Mannschaft ist ja unglaublich kompakt von Porto. Das sind alles hochklassige Fußballer, aber wie gesagt, der Torwart ist, wenn du eine Schwachstelle suchst, die einzig potenzielle Schwachstelle. Und das hat er in diesem Tag eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und das ist auch gut so, ja. Ich meine, für uns zumindest, ja. Ja, dass die Anhänger des FC Porto sich darüber nicht freuen. Okay, so sei es. Aber wir nehmen das halt gerne mal mit.
Ja.
Und jetzt haben wir irgendwie den FC Porto kaputt gemacht, wie ich das so lese. Porto hat jetzt ihr nächstes Spiel dann jetzt auch wirklich verloren, ja. Also jetzt ist alles komplett am Arsch, ja. Seit 2008 die erste Heimpleite. Ich denke, das Feld ist bereitet, um in die nächste Runde einzuziehen.
Ja, absolut.
Ja, ich meine, ganz klar, das wird noch schwer genug. Die haben die Spieler. Ich muss auch mal sagen, wenn du dir das Spiel angeguckt hast, mit welcher Schnelligkeit die versucht haben, die Angriffe durchzuziehen. Das war teilweise ein Kontaktfußball. Ja? Immer schnell, schnell, schnell und immer versucht, das Tor zu erzielen. Gar nicht lange rumgemacht, wie schnell der Jackson Martinez versucht hat, aufs Tor zu zielen. Ja, das war schon beeindruckend. Dass es halt nicht immer geklappt hat, war unser Glück. Hängt auch damit zusammen, dass die Eintracht in der Defensive wieder relativ couragiert gearbeitet hat. Ich würde mal sagen, das 1:0 vom Quaresma. Bei allem Respekt, das geht trotz seiner fußballerischen Klasse, geht es von 5-mal einmal rein. Das war auch, also für mich war es unhaltbar. Es gibt andere Leute, die gesagt haben, es wäre ein Torwartfehler von Trapp gewesen. Kann man sehen, wie man will, aber ich sage, das ist halt auch ein Jahrhundertschuss irgendwie gewesen.
Ja, Torwartfehler, also weiß ich nicht. Ja, er hätte vielleicht mal zucken können, aber da hast du schon recht, das war auch ein Glücksding.
Ja. Und deswegen, da siehst du blöd aus, 2:0, naja, das war halt wirklich gut gespielt. Da müssen wir aufpassen, dass die das jetzt am kommenden Donnerstag jetzt nicht hier in Frankfurt machen. Aber die Chance ist halt da. Ich meine, die Sache ist halt, wenn du ein 1:1 holst, dann bist du durch. Ich meine, man kann diese Auswärtstorregel mögen oder kann sie verdammen. Für uns könnte sie jetzt einfach mal zum Vorteil gereichen. Was meint ihr denn? Wie würden wir denn jetzt spielen? Ist es, wenn wir jetzt defensiv, wenn wir jetzt hier irgendwie, was weiß ich, Beton anrühren und versuchen, dass wir jetzt hier möglichst ohne Gegentore hier zurande kommen?
Auf keinen Fall, wir müssen ein frühes 1:0 schießen. Ja. Ich sag dir, wenn wir ein 1:0 in der ersten Halbzeit schießen, dann ist der Drops gelutscht, dann ist das Thema durch und wir sind weiter. Habe ich erwähnt, dass ich schon Hotelzimmer sowohl für beide Spieltage in Neapel als auch in Swansea gebucht habe? Also nice. Es läuft.
Ja, du bist schon so ein bisschen positiv verrückt, ne? Muss man schon sagen. Ja, naja, gut, solange du jetzt noch nicht beide Flüge verbindlich gebucht hast, ja, stehen ja noch alle Tore offen.
Nächster wird mit dem Auto gefahren.
Ja, du fährst beides mit dem Auto, definitiv, ja. Hast du noch einen Platz rein? Ja, sehr gut, lass uns da nachher nochmal drüber reden. Ich habe schon gesehen, mein kleines verwirrtes Hirn hat auch schon mal die Flüge gecheckt, ja. Also die Hoffnung trägt man dann doch irgendwo mit sich. Ich meine, die ist auch nicht ganz unbegründet. Man weiß zwar, dass die Eintracht gegen so einen hochklassigen Gegner auch noch durchaus einen auf den Sack bekommen kann am Donnerstag. Aber ich meine, man wird auch ein bisschen träumen dürfen. Ich sehe, das machen auch schon andere Fans, die jetzt schon die Preise für Flüge nach Neapel in die Höhe getrieben haben. Ja, also es waren am Samstag waren es, glaube ich, noch 270 Euro. Heute sind es schon 340 Euro. Also es steigt immer weiter, ja. Und es ist noch nicht mal sicher, dass die Eintracht überhaupt in die nächste Runde kommt. Und gegen wen? Weil Neapel hat ja auch nur 0:0 gegen Swansea gespielt. da werden wir dann nochmal schauen, gegen wen es dann überhaupt geht, wenn die Eintracht überhaupt weiterkommt. Aber die Möglichkeit sehe ich. Aber du hast vollkommen recht, wir müssen schon versuchen, ein frühes Tor zu machen. Das ist schon, wird schon ganz wichtig. Du darfst nicht irgendwie hoffen, hoffentlich kriegen wir kein Gegentor, weil wenn du jetzt auf 0-0 spielst, das kriegst du auf, bei so einem hochklassigen Gegner definitiv nicht hin. Varela, den ich überhaupt eigentlich irgendwie, den habe ich fast so ignoriert, ja, als ich mir das, die Mannschaft angeguckt habe, und dann schießt er gegen uns ein Tor. Also der ist wirklich gefährlicher, als man geglaubt hätte.
Ja, das Problem ist natürlich auch, gerade wenn du versuchst, auf 0-0 zu spielen und dann kassierst du irgendwie in der 89. Minute das eine Tor und dann geht's in die Verlängerung. Das ist natürlich auch Kraft, die dir dann beim Spiel drauf gegen Stuttgart einfach auch fehlt. Also du kannst es dir auch nicht erlauben, über mehr als die 90 Minuten zu gehen.
Ja klar, also aber wenn du ein Gegentor kassierst und machst keins, bist du ja auch weg vom Fenster. Ne? Das ist es ja auch. Also ich meine, es geht ja nur 0-0, 1-1. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Oder wir gewinnen. Aber da gefällt mir die Wir-Gewinnen-Regel immer noch am besten. Ja. Ja. Also insofern, aber die Chance ist da und ich denke, obgleich der Tatsache, dass wir, glaube ich, viele Fans ein bisschen negativ von dem Bremen-Spiel weggegangen sind, wird das am Donnerstag wieder ein ziemliches Fußballfest.
Ich habe da auch tierisch Bock drauf. Also ich freue mich da jetzt schon seit Tagen drauf und das wird einfach... Selbst wenn es bedeutet, dass wir am Donnerstagabend wissen, dass wir ausgeschieden sind, wo ich im Moment einfach auch mal ganz dreist nicht von ausgehe, es wird einfach ein saugeiler Euroleague-Abend, wie bis jetzt einfach jedes Euroleague-Spiel, was wir hatten, geil waren.
Ja.
Und ich freue mich einfach auf den Abend. 7 Uhr ist auch eine Top-Anschlusszeit, da komme ich auch mit dem Zug noch prima nach Hause und so. Sieht alles gut aus. Das Einzige ist so ein bisschen... Fragezeichen hinter der Aufstellung, weil droht ja auch vielleicht der eine oder andere nochmal auszufallen. Also der Einsatz vom Sebi Jung ist wohl fraglich.
Was hat der? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Der hat Wade.
Oh, okay. Wow. Immer diese Waden. Ja.
Ja. Und da muss man halt dann auch mal gucken, was man so aus der Aufstellung macht.
Wer war denn jetzt eigentlich aus dem Hinspiel? War da nicht auch einer mit einer Gelbsperre jetzt quasi für das Rückspiel rausgegangen?
Russ.
Genau, Russ war's. Und Zambrano war ja irgendwie kurz davor, der ist ja nochmal gerade dran vorbei.
Ja, das ist jetzt ärgerlich, ne? Ich meine, wir haben ja gerade relativ positiv über Russ gesprochen. Schade, dass er jetzt dann bei dem Spiel dann fehlt. Aber es wird schon interessant, wirklich interessant sein zu sehen, wie die Eintracht sich dann aufstellt. Wer die Position auch von Russ übernimmt. Okay, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Russ nochmal im linken offensiven Mittelfeld gespielt hat.
Ja, das jetzt nicht.
Nee, also ich meine, hinten auf der Innenverteidigerposition wird Matlung spielen, auf der 6 werden Rode und Schwegler spielen. Klar fehlt Russ als die Kampfsau in der Mannschaft. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass er eine Position besetzt, die es uns schwerfällt, adäquat zu ersetzen. Das halt nicht. Und daher sehe ich da gar nicht so das große Problem.
Ja,
das auf hinten rechts.
Aber er war halt schon auch so ein bisschen der Treiber. Also er hat da auch schon gerne mal ein bisschen Zug nach vorne noch versucht mit reinzubringen.
Ja, absolut. Ja.
Und sein Tor, und sein Anteil am 2:2, zumindest wie er gejubelt hat, war ja dann auch relativ deutlich. Ja? Also für mich stand sein Jubel dann auch so sinnbildlich für das ganze, die ganze Gefühlslage der Eintracht, ja.
Und das hast du auch beim Spiel gegen Bremen gesehen, als der Meier den Kopfball an den linken Außenpfosten gesetzt hatte, so kurz vor Abpfiff nochmal, war Russ derjenige, der dann auch hinten gestanden ist, auf die Knie gegangen ist und die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat. Ja. Also der ist schon mit Leib und Seele dabei.
Ja, und da
also für so ein Verräterschwein, was nach Wolfsburg geht, ist das schon ordentlich.
Ja, da müssen wir auch, genau, das ist auch so ein Ding, weißt du, wir reden immer über Identifikation und wünschen uns den einen oder den anderen, aber wenn wir dann sehen, dass so ein Russ dann auch mit voller Energie und auch mit vollem Herz dabei ist, das kann man auch mal positiv im Nebensatz erwähnen. Ich denke, obgleich der Tatsache, dass er zu einem für mich total unverständlichen Verein gewechselt ist damals, das hat er mittlerweile schon wieder gut gemacht.
Na, so ganz noch nicht. Ne?
Aber
er sitzt schon noch ein bisschen.
Aber er hat sich wie bei Mario 64 irgendwie schon ganz schön viele Bonussternchen eingeheimst hier. Ja? Also goldene Taler sind schon da und vielleicht reicht's bald, um Prinzessin Toadstool zu befreien. Ja? War das die noch? Ich weiß nicht.
Ja,
schon lange gespielt. Ja, sehr gut. Ja. Ja, also deswegen, wer könnte denn die Position von Rustan ersetzen? Also gesetzt in dem Fall, es wäre jetzt links Mittelfeld. Wer soll das dann übernehmen? Soll das dann irgendwie Aigner auf links rutschen oder wollen wir mal einen Schröck oder Banetta? Eigentlich, ich würde fast Banetta sagen.
Wäre jetzt auch so mein erster Gedanke, alternativ noch Schröck.
Schröck brauchen wir hinten rechts für Jung.
Mhm. Ja.
Ja, stimmt. Ja, da. Ja, dann bleibt eigentlich nur Banetta.
Genau.
Und da wäre auch.
Ja. Ist okay. Ja.
Sehe ich eigentlich Banetta, wobei ich mir sicher bin, dass Fee Flum spielen lassen wird auf links und auf rechts einen Aigner bringen wird.
Ja, würde ich gefühlt der Alex zustimmen, dass das tendenziell eher die Aufstellung ist, mit der er aufläuft. Ansonsten wäre Banetta mein Favorit für links.
Von Favoriten reden wir bei mir bei Flum auch nicht.
Ja, aber beim Maestro halt.
Hm. Ja, der hat da leider ein bisschen andere Vorstellungen wie ich, was Favoriten angeht.
Und der ist leider auch derjenige, der am Ende den Zettel schreibt, wo draufsteht, wer wann wo stehen darf.
Verstehe ich nicht, warum ich das nicht machen kann.
Vielleicht kann ja auch deine Handschrift.
Der kann ja gern weiter Trainer bleiben. Aber der soll doch nicht mehr die Aufstellung machen.
Ich denke auch, das solltest du machen. Ich denke, du solltest auch nochmal den Eintracht-Twitter-Account bemühen, ja? Ich denke, das hat sich in der Vergangenheit als sehr, sehr gute kommunikative Möglichkeit herausgestellt. Und ich denke, dieses
sollte man
weiterverfolgen. Ne?
Mit dir redet er ja, ne? Also habe ich ja heute gesehen, du hast ja an dem Quiz teilgenommen und sofort gewonnen.
Gibt's ein Statistik-Quiz?
Nee, es gab kein Statistik-Quiz. Ja, mit Zahlen habe ich es da nicht so, weißt du ja. Nee, aber es gab, es hat nur gefragt, was an dem Bild falsch ist. War so dieses typische Stadionbild hier, Eintracht Frankfurt gegen FC Porto. Und da war halt die Uhrzeit falsch, wann es beginnt. Ja, da stand nämlich 19.05 Uhr und die Uhrzeit, die richtige ist 19 Uhr. Und das wusste der schlaue Lux natürlich hier. Naja, aber gut.
Ja gut, ich hab mittlerweile bei diesem ganzen Eintracht-News-Ding ein Konzept entdeckt, nämlich die bringen diese Statistiken auch in Interviews mit Spielern nach dem Spiel. Habt ihr euch auf Eintracht TV mal die Stimmen nach dem Spiel angeguckt?
Ich verweigere Eintracht TV noch immer.
Nee, also ich muss sagen, ich habe bisher Eintracht TV einmal genutzt. Ich bezahle immer noch weiter, seit nie wieder genutzt. Egal, aber nein, ich habe es leider noch nicht gesehen. Aber
die bringen dieses Konzept in diesen Interviews nach dem Spiel auch. Da wird ein Meier interviewt zu seinem Spiel und kriegt erstmal zwei absolut positive Statistiken um die Ohren gehauen.
Hm. Ja, ich glaube, das ist so Motivational Speaking. So, ja, hier komm, wir haben irgendwie 100% Ballbesitz, aber es hat leider doch nicht zum Tor gelangt. Aber hey, Ballbesitz, ja. Sowieso, Ballbesitz ist ja für mich im Fußball komplett überbewertet. Was interessiert mich das, wie oft ich den Ball habe, wenn ich keine Tore schieße?
Genau, das ist es.
Und das ist so das Grundsätzliche. Weißt du, wenn ich diese ganze Scheiße höre mit Ballbesitz, ja, wir haben 70% Ballbesitz, da kann ich mir nichts verkaufen, wenn es nicht 1-0 steht. Und dann interessiert mich das auch nicht. Dieses ganze famose, ja, FC Barcelona-Tum, oh, Ballbesitz, den Ball die ganze Zeit hin und her spielen. Wenn das der Fußball ist, auf den irgendwann alles hinausläuft, dann ist der Fußball auch irgendwann ohne mich, denn mir bringt es nichts, 100% Ballbesitz zu sehen, ja, wenn sie im Endeffekt das Turnet einschweißen können und wenn es keine schönen Szenen mehr gibt. Das ist das, wovon der Fußball lebt und nicht von Ballbesitz, ja? Da konntest du ja selbst beim Fußballmanager nichts mitkaufen, ja? Um mal aus der Erfahrung hier zu sprechen, ja? Nein, also das sind so Dinge, das nervt mich einfach und dieser Account, ja? Ich meine, das ist ja manchmal auch ganz schön, wenn irgendwas positiv geredet wird, aber zu 95% nervt es halt doch.
Also ich habe gerade mal geguckt, man kann bei Tipico anscheinend nicht auf Ballbesitz wetten, also bringt es das nicht.
Siehst du, dann ist, solange du nicht bei Tipico auf Ball besetzt werden kannst, ist es keine richtige Statistik. Ja, wenn du überlegst, du kannst sogar auf Spiele von 16-Jährigen tippen, ja, dann stimmt hier im System was nicht.
Nee.
Ja?
Also wenn einer von Tipico zuhört, definitiv müsst ihr einführen, dass man auf Ballbesitz wetten kann.
Es muss mehr Ballbesitz gewettet werden, auf jeden Fall. Naja, aber gut, wie gesagt, gegen Porto, ich denke, das wird eine geile Sache. Ich schätze mal, auch, es wieder eine Choreo. Also ich könnte mir sowas durchaus gut vorstellen. War das nicht sogar bei jedem Heimspiel in der letzten Zeit in der Euroleague der Fall? Und ich denke, das wird man sich gegen so einen renommierten Gegner jetzt auch auf keinen Fall nehmen lassen. Das wird ein Fußballfest, egal wie es ausgeht. Ich habe mir für Freitag nichts vorgenommen. denn es im Zweifel kann ja der ein oder andere Jubelsturm noch gefeiert werden. Sehen wir es einfach mal positiv. Und ich weiß, ein Fee ist besorgt, wenn es so weitergeht. Ja, dann haben wir immer noch diese Doppelbelastung. Aber ist es nicht das, was ein Fan oder auch was ein Verein einfach will? Müssen wir es immer so negativ sehen? Ist es nicht das, was dieses positive Image der Eintracht irgendwo auch ausmacht? Ich meine, guck mal, du kannst für Jahre hinweg, kannst du damit positiv in dem Gedächtnis der anderen Fans, die nicht immer Eintracht-Fans sind, was aufbauen. Wenn ich sehe, ich glaube, der Stadtkind war es, der dann irgendwie mal so ein paar Tweets gezeigt hat, wie andere Fans, die nicht Eintracht-Fans sind, die Sache in Porto erlebt haben. Ja, wenn ich da lese, oh, krasse Sache, was die Eintracht-Fans da in Porto abgerissen haben. Ja, wenn du das siehst, 8000 Fans in Porto und dann die ganze Autobahn verstopft. Das sind Momente, die einfach mehr sind als das, was auf dem Platz passiert. Das ist, wo du nicht nur den Verein an sich definierst, ja, wo du ihn neu definierst, wo du nicht immer nur das Monetäre siehst, wo du nicht immer nur siehst, was passiert auf dem Platz, sondern dass es einfach mehr ist als einfach Fußball, wo 11 Idioten oder respektive 22 Idioten einem Ball nachlaufen. Es ist auch das, was die Fans draus machen. Und deswegen sollte man die Europa League nicht immer so negativ sehen. Und ganz ehrlich, das sind immer noch Profis. Die können auch mal ein paar Spiele zwischen Samstag und Samstag haben.
Ja, ja, es sind aber entweder 21 oder 23 Idioten.
Okay.
Ja, ich kann aber Fes Befürchtung da durchaus nachvollziehen, weil es natürlich halt einfach, wenn du dir die kommenden vier Spiele anguckst und wir gucken jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer auf Stuttgart, sind das natürlich schon für die Zukunft die eher entscheidenden Spiele. Klar, bringt dir die Euroleague mehr Motivation und auch mehr Prestige, aber was bringt es dir, wenn du halt dich in der Liga nicht durchsetzen kannst?
Ja, bringt aber dir unter anderem auch ein bisschen Kohle, ne? Also ja, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, Kohle, die du ja zwangsläufig dann brauchst, weil du neue Spieler verpflichten musst, weil die du hast, eventuell keinen Vertrag für die zweite Liga haben, ja.
Du hast, ja, ihr habt vollkommen recht, aber die Sache ist halt auch mal die, ich lasse solche Argumente nicht immer gelten, wenn ich so ein Spiel wie gegen Bremen sehe. Bremen war das beste Beispiel dafür, dass diese Ausrede, dass diese Europacup-Ausrede einfach nicht zählt. Ja, weil es war nicht so, dass die Spieler der Eintracht fertig waren. Sie haben einfach kein Konzept gefunden. Sie haben kein spielerisches Mittel gefunden, gegen Werder Bremen erfolgreich zu bestehen. Und das ist es. Es hängt nicht mit 90 Minuten, oh Mann, wir müssen die ganze Zeit laufen. Damit hing das für mich.
Damit hängt es auf keinen Fall zusammen. Es lag nicht an der Kondition. Es lag definitiv am Konzept und am Spielsystem. Und da hat der Trainer mindestens genauso viel Schuld dran wie die Spieler, weil er ist dafür verantwortlich, dieses Konzept zu entwickeln und zu vermitteln.
Genau, und dann ist es auch nicht eine Sache, wie oft ich in der Woche spiele, wenn ich den Ball einfach nicht unterbekomme, wenn ich einfach nicht kreativ genug bin, Offensivaktionen zu zeigen.
Ja.
Deswegen, also ich lasse es gelten, wenn du einfach wirklich ein laufintensives Spiel gegen einen hochklassigen Gegner am Donnerstag hattest und dann ähnliche Laufleistung wahrscheinlich wieder am Sonntag abrufen musst. Also das sind halt so Spiele gegen so laufstarke Gegner. Das ist man mit Abstrichen sogar Hannover oder auch Gladbach, aber insbesondere so ein Spiel gegen Dortmund, das ist in der Regel laufintensiv. Ja, das ist klar, du hast schnelle Außenspieler, mit denen musst du irgendwo klarkommen. Aber Bremen war ja kein laufintensives Spiel, das war Rasenschach, ja, weil die sich hinten reingestellt haben. Deswegen lasse ich in dieser konkreten Situation einfach nicht gelten. Und aber wie, du hast Stuttgart schon angesprochen. Wie schaut's denn da aus?
Also das wird kein schönes Spiel. Schöne Spiele gegen Stuttgart habe ich das letzte Mal gesehen, da, keine Ahnung, ich glaube, da hat noch ein Gekas für uns gestürmt. Da hatte ich mein letztes positives Erlebnis gegen Stuttgart. Wird ekelhaft. Also da rechne ich nicht mit so viel, auch wenn Stuttgart angeschlagen ist. Allein so aus der Historie raus, da haben wir uns bis jetzt immer schwer getan.
Ja, es ist in der Tat so, dass also zumindest in meiner Erinnerung fest eingebrannt hat sich, dass Stuttgart eigentlich immer ein sehr unbequemer Gegner war für die Eintracht und wir da wirklich nie gut ausgesehen haben. Das kann de facto anders sein, aber es ist einem so immer so negativ eingebrannt. Ich habe da auch echt definitiv so meine Bedenken. Aber es ist halt verdammt, es ist wieder eigentlich ein mehr als 3-Punkte-Spiel, obwohl ich dieses 6-Punkte-Spiel geplapper ja selber ein bisschen, geht mir auf den Sack, aber es ist halt so. Es ist wirklich so ein Spiel, ja. Guck mal, weil wenn Stuttgart gewinnt, dann tauschte mit denen die Positionen, die sind 15. Die haben wirklich 7 Spiele in Folge. Haben die, ich glaube, 7 Spiele in Folge verloren, ne? Also das kann nicht angehen, dass wir hier wieder Punkte lassen, eigentlich. Aber du weißt natürlich nicht, wie sich ein Spiel entwickelt. Es kann sich immer so entwickeln, dass du denkst, okay, das war klar, das müssen wir verlieren, oder scheiße, jetzt haben wir einen Elfmeter bekommen. Aber rein von der Physis momentan oder rein auch von der Form müsste die Eintracht das Spiel normalerweise gewinnen. Gerade auch, ich meine, wenn du überlegst, dass ein Schneider jetzt nicht langfristig, natürlich aufgrund der 15. Tabellenplatz ist es klar, aber nicht langfristig das Vertrauen bekommt, da wird an seinem Stuhl wird schon gesägt und der Nachfolger Holger Stanislawski, also ehrlich gesagt, das geht mir übrigens auch auf den Keks, dass immer wieder die gleichen Fußballtrainer genannt werden. Es sind immer die gleichen Honks, die da immer wieder im Dunstkreis der Bundesliga-Vereine rumwuseln. Also es nervt auch. Jetzt Holger Stanislawski, der hat mir früher gemeint, das ist ein Typ, ja, immer St. Pauli, geil, ja. Und dann jetzt hat er auch schon wieder ein paar Vereine abgegrast, unter anderem diesen gesichtslosen Hoffenheimer Traditionsclub, ja. Und gut, wenn er jetzt zu Stuttgart geht, das muss mir auch einer mal die innige Verbindung erzählen, aber vielleicht macht er sich ein Tattoo auf seiner Brust, ja. Also das sind auch so wieder so Sachen, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich habe auch echt keinen Bock, dass wir Schneider dazu verhelfen, dass er doch noch eine Woche länger Trainer bleibt.
Nee, muss nicht. Muss absolut nicht.
Nee, vor allen Dingen muss da jetzt, also eigentlich müssen da halt auch 3 Punkte her, ne? Und da müssen sie sich jetzt auch mal zusammenreißen. Also echt Arschbacken zusammenkneifen und ran.
Streiche eigentlich. Es müssen 3 Punkte her. Da führt kein
Weg vorbei. Ja, irgendwo müssen halt die Punkte geholt werden. Wir können halt jede Woche sagen, ja, ist jetzt doof gelaufen. Ja, wir waren die bessere Mannschaft, drauf geschissen. Drauf geschissen auf Ballbesitz, drauf geschissen auf bessere Mannschaft. Punkte her, wie auch immer. Gerne beschissenes Spiel, 3 Punkte.
Ja, das ist mir ist es auch komplett egal. Mir ist es wirklich, wirklich egal, wie wir dieses Spiel gestalten. Hauptsache, wir holen die 3 Punkte. Denn dieses Spiel, ich meine, ganz ehrlich, wir haben die stärksten Gegner bis auf Leverkusen, wobei die dümpeln ja auch, die wollen ja den 2. Tabellenplatz auch gerade nicht. Die haben ja Angst anscheinend. Das ist wieder so typisches Leverkusen-Syndrom, ja. Aber im Endeffekt haben wir die stärksten Gegner raus und jetzt ist jeder Gegner einigermaßen irgendwo schlagbar und gerade die Heimspielgegner, Stuttgart ist momentan keine Macht, da fehlt auch der Ibisevic, das darf man auch nicht vergessen, das ist deren einzige Waffe eigentlich gewesen und der spielt, fehlt jetzt bestimmt noch 2, 3 Spiele und wir müssen das einfach ausnutzen, dass er auch gegen uns fehlt. Das ist mir auch scheißegal, wie das Spiel, ob es ein schönes Spiel wird oder nicht, aber du musst einfach diese 3 Punkte wirklich erkämpfen, weil wenn du das jetzt schon wieder verpasst, dann rutschst du wirklich noch da unten rein, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass der HSV, der jetzt bestimmt schon wieder um die Champions League mitspielt, nachdem sie ein Spiel gegen Dortmund gewonnen hat, ja, und jetzt ist ja wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt läuft es wieder und jetzt kommt bestimmt der Van der Vaart wieder, jetzt haben sie wieder alle gern und so weiter und so fort, weil der Slomka ist jetzt der Mathe-Magier und der Kalanoglu ist der neue Weltfußballer, solche Sachen, ja, die werden aber am Ende des Tages über dem Strich stehen, das ist ganz klar, der HSV ist ein Verein, der über dem Strich steht, wie sie es machen, ist egal, aber so ist es. Bremen hat spielerisch nicht die Qualität eigentlich mit der Eintracht mitzuhalten. Trotzdem haben sie genauso viele Punkte. Und ansonsten alles, was da unten steht, gut, Braunschweig ist abgeschlagen. Freiburg hat auch 18 Punkte, die können sich noch retten. Aber Nürnberg, die wissen, wie Abstiegskampf geht. Die werden auch nicht da unten landen. Unter dem Gerd Verbeek, die haben an dem festgehalten, jetzt läuft. Du siehst, die Luft da unten wird immens dünn und sie wird noch dünner, wenn wir gegen Stuttgart nicht gewinnen. Deswegen müssen wir die distanzieren. Gewinnen wir gegen Stuttgart, haben wir 6 Punkte Abstand auf Stuttgart. Das ist ordentlich, das ist schon mal eine Bank. Da brauchen wir vielleicht uns nicht mehr ganz so viele Gedanken machen. Dann hätten wir selbst 25. Das heißt, ich sag mal, mit 38 dürftest du normalerweise in der Liga bleiben. Fehlen dir noch 13 Punkte oder du könntest aber auch gern 15 Punkte noch holen. Die könntest du irgendwie dann holen. Aber du darfst definitiv dir keine Niederlage erlauben.
Nee, das Problem ist, wenn du gegen Stuttgart gewinnst, dann tauschst du, wie du bereits gesagt hast, mit denen quasi die Plätze und dann spielst du die Woche drauf gegen den HSV und der hat nun mal jetzt diesen Push nach dem Sieg gegen Dortmund mit dem neuen Trainer und dann hängst du da unten in dem Bereich drin und dann sich da wieder zu erholen wird echt schwer.
Ja.
Können wir wieder über internationales Geschäft und Porto sprechen?
Geht's dir nicht gut oder bist du traurig?
Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Ja, nee, es ist
Abstiegskampf-Kacke.
Ja, es ist, ja das ist halt leider unser Geschäft.
Ja, leider. Ist leider ist halt auch langfristig unser Geschäft. Und irgendwie hatte ich letztes Jahr kurzfristig geträumt, dass es langfristig nicht mehr unser Geschäft ist.
Ja.
Und nee, das gibt wieder so eine beschissene Saison wie vor, keine Ahnung. Wann war denn das? Vor 4 Jahren? Da hatten wir auch eine halbwegs gute Saison gespielt.
Ja.
Da war der Funkel noch da.
Ja.
Und spielen danach einfach eine Saison mit 33 Punkten.
Ja,
ich glaube, da hatten wir irgendwie 46 Punkte geholt in der Saison davor und dann als neues Ziel ausgerufen, diese Saison wären es 50 und es wären halt einfach 33. Ja. Normalerweise bist du mit 33 Punkten sofort von weg vom Fenster und nur weil alle anderen noch behinderter waren, hatten wir nicht mal einen Relegationsplatz mit 33 Punkten und genau so eine Saison wird es dieses Jahr auch. Ja. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 30 Punkte haben und hoffentlich drin bleiben.
Oh Gott, ich hoffe nicht auf
30. Also die 33 Punkte sind jetzt auch für diese Saison, wenn du dich blöd anstellst, nicht so unrealistisch.
Ja.
Also ja, aber also das darf nicht passieren. Wir müssen auf jeden Fall
darf das nicht
passieren. Wir müssen auf jeden Fall auf vorneweg noch 16 Punkte holen, besser 20, ja, weil es ist, nee, ja gut, nee, wir sollten 16 oder 18 Punkte holen. Also sagen wir mal, wir holen jetzt 18, dann haben wir insgesamt 40, das ist gut. Dann jetzt ist ich fange schon wieder mit Zahlen an. Du merkst, ich komme schon
durch. Zahlen sind aber nicht deine Stärke.
Nee, Zahlen, ja. Deswegen habe ich auch alles ohne Zahlen gemacht, aber ich habe ja einen Taschenrechner auf meinem mobilen Endgerät, insofern passt das. Nee, das ist halt einfach die Sache, du kannst dich darauf nicht verlassen, weil das ist halt auch alles verdammt so eng da unten. Und ich meine, na gut, Braunschweig, da haben wir, sind wir momentan 7 Punkte weg. Ja, das kommt, die kommen auch nicht mehr an uns
das,
vorbei.
Das
aber
Thema
alles
ist durch,
andere,
ja, aber.
Aber alles andere. Ich glaube auch, dass Freiburg spätestens jetzt, nachdem sie geführt haben und dann noch 4-2 einen auf den Sack bekommen haben, dass die nochmal einen Knacks wegbekommen haben. Dadurch, durch dieses letzte Spiel, Stuttgart auch geführt, glaube ich, oder zumindest ausgeglichen gegen Hertha, dann auch wieder ein Gegentor spät bekommen. Das sind alles so emotionale Knacks. Das musst du aber auch als Eintracht ausnutzen. Und das musst du jetzt mal, du musst eiskalt sein. Ich hoffe nur, dass Fee das seinen Spielern derartig vermitteln kann. Ja, weil sonst, wir können uns das, verweist Gott, nicht erlauben. Und ich will es auch nicht mehr. Es ist ein quälender Kampf. Und ich hatte mich eigentlich auch darauf gefreut, diese Saison nicht ganz so weit mit dem Abstieg zu tun zu haben, weil es wäre auch eine wunderbare Angelegenheit gewesen, mit mir jetzt auf dem relaxten 10. Platz rumdümpeln mit 26 Punkten und könnten uns jetzt hier einfach der Euroleague erfreuen und wüssten, naja, wir haben schlechtere Spiele in der Bundesliga, bessere, aber Fokus auf die Euroleague. Aber das ist halt dummerweise nicht der Fall, weil da unten noch so viel passiert. Aber einfach nicht auf die Dummheit der anderen sich konzentrieren, sondern selbst die Punkte holen. Und
ich würde sagen, also jetzt nicht auf die anderen gucken. Du hast es selbst in der Hand, du hast die Möglichkeit, aber das heißt halt auch Arschbacken zusammenkneifen und halt auch mal mehr gehen als die normalen 110%.
Naja, du hast, wenn du jetzt jedes Heimspiel gewinnst, ja, oder sagen wir mal, das letzte Spiel unentschieden gegen Leverkusen, ey, dann bist du sicher drin. Dann kann dir keiner was. Und das muss unser Anspruch einfach sein. Ja, und es ist auch jeder Schlag, weil wenn ich sehe, wer da momentan, ganz ehrlich, die Bundesliga, was ist denn das für ein Schwachsinn momentan? Ja, kann mir, ja, natürlich, oh ja, hier Wunder Mainz und bla bla bla. Das Einzige, wo ich wirklich den Hut vorziehe, ist Augsburg, ja, die wirklich mit wenig Mitteln momentan das Maximum rausholen und sogar einen Altintop mit ihren Reihen haben und der noch gut spielt. Also da schlägt zweimal der Blitz im gleichen Ort ein, das ist auch ein sehr großes Wunder, ja. Aber ansonsten, ja, das ist doch alles, die wollen doch überhaupt gar nicht, ja. Hier ist Schalke habe ich echt, ziehe ich meinen Hut vor, was der Keller momentan macht, der schon 10-mal weggeschrieben wurde. Und übrigens, der Fährmann hält momentan wie ein Teufelskerl. Ja, der wurde auch schon totgesagt, da haben sie schon fast den Giefer verpflichtet. Jetzt sind sie dran, die Verpflichtung wieder rückgängig zu machen oder anscheinend ist es noch nicht hundertprozentig, ja, weil der Fährmann sich mittlerweile als ganz guter Torwart rausgestellt hat. Ja, aber ansonsten, Leverkusen will irgendwie gar nichts mehr. Das ist auch irgendwie alles scheiße. Nee, Gewinn, Allergie und Dortmund verliert gegen Hamburg, weißt du, die hätten mal gegen uns verlieren können. Wir wären dankbar, wir hätten die Punkte gerne genommen, ja. Aber gut, Wolfsburg, okay, müssen wir mal sehen. Aber wir reden ja nicht über die gesamte Bundesliga. Aber da geht ja auch nichts zusammen. Deswegen, da ist jeder schlagbar. Jeder ist schlagbar. Und das müssen wir auch einfach echt mal nutzen. Und nicht immer selbst schlagbar sein.
Ja.
Und jetzt bin ich auch ruhig.
Dann war auch das Wort zum Sonntag. Also viel mehr gibt es dazu einfach auch nicht zu sagen.
Doch, husten kann man dazu nochmal.
Hast du gut gemacht.
Habe ich gut gemacht, gell.
Na, schön ins Ohr.
Was tippt er denn?
Gegen wen jetzt?
Du darfst mit Porto anfangen und mit Stuttgart weitermachen.
Porto typischen 1-1.
Ja, du lachst.
Marvinho.
Ebenfalls. Ich hatte auch das 1-1 ist mir im Kopf rumgeschwebt. Ich glaube, Porto führt sogar auch noch, aber wir gaukeln wieder eins rein und das ganze Stadion steht.
Gut. Ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Da habe ich aufgeschrieben, dass wir 2-0 gewinnen.
Holy shit.
Ja. Ich frag mich,
und danach ich sei übermütig.
Ja, ich frage nee. frag mich ja immer bei solchen wahnwitzigen Tipps, wer die ganzen Tore schießen soll. Ja, aber
ja dieselben wie immer. Meier und Meier.
Ich gehe demnächst mal mit auf so einem Kinderfasching, wenn man da auch solche Drogen bekommt und solche Tipps dann abgibt. Ja,
das liegt an dem Ingwertee, den ich gerade getrunken habe.
Ja, du bist so krass, ey. Ja.
So, was sagt Dominik per Twitter? Sieg SGE 2-1, Konter in der 89. Minute. Begründung, er ist dabei, natürlich. Dann muss das so sein.
Ach stimmt, ja, da war ja der irgendwie, wo die Eintracht noch nie verloren hat, wenn er im Stadion war.
Ja.
Ich nehme ihn wörtlich, wenn das anders ist, ja. Er wird ein blaues Wunder erleben.
Wenn das funktioniert, kannst du den irgendwie in eine Kiste stecken und bis Sonntag da behalten?
Ja, ich denke, also von mir aus, der kann ruhig bei mir pennen.
Gut.
Also, die Tür und das Schlafzimmer steht, nee, Schlafzimmer nicht, oh Gott, was sage ich da? Die Couch steht ihm immer offen, das Schlafzimmer nämlich nicht. Ja. Gut. Jetzt gibt es wieder Gerüchte. Mendel und Löw. Nein, Spaß. Okay.
Bevor das hier in falsche Sphären gerät, dann sag mal noch was zu Stuttgart.
Stuttgart?
Ich höre.
Ja, lass die Dame anfangen.
Auf jeden Fall.
Stuttgart. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aus Überzeugung tippe, weil ich dran glaube oder weil es einfach so sein muss. Stuttgart 2-0.
Ja, widerliches 1-0. Ich weiß nicht, wie es passieren soll, aber ich hoffe mal auf den Fußballgott, der uns irgendwie ein Ding reingaukelt. Ich weiß momentan aufgrund der grausamen Offensivleistung nicht, wie das so funktionieren soll, aber irgendwie 1-0 für die Eintracht und damit ganz, ganz wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich zu diesem Ding gekommen bin. Anscheinend scheint in dem Ingwertee dann doch ein bisschen mehr drin zu sein als normal, aber ich habe auf meinem Zettel stehen 3-1.
Ach du grüne Neune. Ei.
Das muss einfach funktionieren.
Ich merke schon, du würfelst die Ergebnisse aus. Aber solange es für die Eintracht ausgeht, finde ich das gut.
Ja, also irgendwann muss ja mal hier das Thema durch sein und dann muss ja mal wieder ordentlich gespielt werden.
Ja.
Gerade deswegen. Jetzt, wo es so wichtig ist.
Ich meine, sei mal ganz realistisch. Das kommt, viel hängt damit zusammen, wie das Spiel gegen Porto ausgeht. Wenn das wirklich jetzt auch in die nächste Runde, dann hoffe ich doch, dass es die Eintracht wenigstens irgendwann mal, das sage ich glaube ich auch schon seit Ewigkeiten, aber mal den Schwung mal mitnimmt. Ja, mal den Schwung mitnehmen. Ja. Und ich denke, wenn das positiv für Porto, für die Eintracht ausgeht gegen Porto, dann könnte es auch positiv gegen Stuttgart. Das wird, wie Alex richtig gesagt hat, das wird ein scheiß, dreckiges, langweiliges Spiel und es wird auch nicht schön anzusehen. Aber wichtig ist, dass die am Ende die 3 Punkte beim Heimverein bleiben und dann ist alles in Butter.
So sieht's aus.
In Butter. Damit ist, glaube ich, alles gesagt worden, was man zu der Euroleague, zu dem letzten Bundesligaspiel und zu dem kommenden sagen kann, oder?
Ja, läuft. Ja,
läuft. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir freuen uns auf ein Fußballfest am Donnerstag gegen Porto. Wir hoffen auf 3 Punkte gegen Stuttgart am kommenden Sonntag und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.